Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
Hallo Budut.
Hi.
Hallo Onkel Christian. Hallo Budut. Freut mich sehr.
Ja, genau. Also in diesem Fall tatsächlich Schwipp-Onkel Christian und Schwipp-Neffe Budut und Michael als Anstandsvorwurf.
Okay. Schön.
Hallo Budut. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Sag mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer bist du und was machst du?
Ja, Budut Surat, ich mache ganz viel. Ich bin derzeit im Urlaub, aber beruflich bin ich Gewerkschaftssekretär, also politischer Sekretär für eine Gewerkschaft, in dem Fall für den Dachverband der Gewerkschaften, der DGB. Genau, und bin beruflich aber ehrenamtlich auch noch aktiv, ein bisschen kommunalpolitisch. Genau, das mache ich so. Mhm. Wenn ich nicht gerade zu Hause bin.
Genau, und herzlichen Glückwunsch noch zur Geburt eurer dritten Tochter, die Rosa, die jetzt 6 Tage alt ist.
Ja, danke.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen.
Ja, gerne. Ja.
Budut, sag mal, wir sprechen ja über Remote Leadership hier in unserem Podcast. Und wir haben das Thema jetzt von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben es beleuchtet von der gesundheitlichen Seite und auch immer viel von der unternehmerischen Seite, von der Seite, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, das zu tun, was ich möchte, dass sie tun. Und ich freue mich jetzt heute auf deine Perspektive, das einfach mal aus gewerkschaftlicher Sicht. Was passiert denn gerade? Wie funktioniert Leadership und wie funktioniert auch Gewerkschaftstätigkeit, wenn alle im Homeoffice sitzen?
Ja.
Vielleicht magst du da gleich mal einsteigen in diese Nicht-Frage, sondern in diesem Feld, ne? Riesen-Kontext.
Genau. Aber jetzt zerpflücke ich mal den ganzen Blumenstrauß. Ja, wie funktioniert Gewerkschaftsarbeit im Homeoffice und ich sage mal so die soziale Perspektive, wie sieht die aus? Und da ist das ja schon ziemlich vielfältig und jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin geht damit ja auch ganz anders um. Und wir sehen natürlich als Gewerkschafter, sehen wir ja ganz klar, wo auch Home oder mobiles Arbeiten, wo man an die Grenzen kommt und wo die Beschäftigten irgendwann nicht mehr Herr der Dinge sind und nicht mehr so ganz drauf klarkommen. Mhm. Ja, aber Gewerkschaftsarbeit funktioniert eigentlich anders, ne? Und also man kann über die Instrumente sprechen, diese persönliche Kommunikation, die ist halt nicht mehr so da. Und klar, mit der Mitbestimmung, also wenn die Gewerkschaften mit Betriebsräten sprechen, dann funktioniert das meist, weil Gewerkschaften haben ja auch gesetzlich die Möglichkeit, an Betriebsratssitzungen teilzunehmen. Aber der Kontakt zu den Beschäftigten, zu den Mitgliedern, der erfolgt nicht mehr so einfach im Betrieb. Das macht man dann in anderen Organen außerhalb des Betriebs, also in diesen ehrenamtlichen Strukturen. Genau, das zum einen. Und wenn man es schafft, Betriebsratssitzungen zu machen, ne? Ja.
So aus unternehmerischer Sicht ist ja ganz klar, wofür wir Leadership machen. Also wir wollen Ziele erreichen, wir wollen Unternehmen aufbauen, wir wollen Unternehmen groß kriegen. Wir wollen auch die Mitarbeiter ja im Unternehmen halten, die ich halten will. Wozu brauche ich denn eigentlich eine Gewerkschaft aus unternehmerischer Sicht? Und was ist denn der Nutzen einer Gewerkschaft im Moment, wenn ich im Homeoffice sitze für mich?
Ja, das ist natürlich eine Frage. Also erstmal kann man die ideologische Frage natürlich stellen. Wozu brauche ich eine Gewerkschaft und warum ist das so wichtig, gerade heute in der Gewerkschaft zu sein? Gerade dieses kollektive Gefühl und auch die Bedürfnisse und die Problematiken, die auftauchen, sind ja meistens nicht irgendwie individuell, sondern das Problem, was man zu Hause im Homeoffice hat, das haben ja auch ganz viele andere im Homeoffice. Und gerade wenn man in einem Betrieb und Unternehmen arbeitet, hat man da ganz viele Schnittmengen, in den Interessen von ganz vielen anderen beschäftigten Unternehmen. Deswegen ist die Gewerkschaft ein Ort, wo man sich austauschen kann und wo man diese Probleme lösen kann. Und da geht es als allererstes darum, natürlich Gewerkschaften haben erstmal die Aufgaben der Tarifpolitik, eine gute Sozialpartnerschaft zu führen, aber auch die Bedürfnisse, also in allererster Linie die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu erkennen und diese auch politisch zu vertreten. Und das erstmal betriebspolitisch. Aber wenn wir mal an die jetzige Lage denken, dann macht das ja auch ganz viel Sinn, wenn wir über Kurzarbeit sprechen, auch auf die politische Ebene zu gehen, ne, und zu sagen, oh gut, was mache ich denn, wenn ich irgendwie von heute auf morgen nicht mehr so gebraucht werde, zu 100%, ne, wer ermöglicht mir, dass ich dann weiterhin eine Lohnfortzahlung habe? Und deshalb macht das gerade heute, gerade wenn man nicht diesen kurzen Dienstweg hat, macht das extrem viel Sinn, in der Gewerkschaft zu sein, damit man auch Nebenschauplätze für sich erkennen kann und dann gucken kann, ja, bin ich dann alleine mit meinem Problem oder auch nicht? Und welche Lösung gibt es auch in anderen Betrieben, die man auch vielleicht im eigenen Unternehmen anwenden kann? Mhm. Das so dazu erstmal.
Gerne. Du, ich habe mal nachgeschaut, ihr vertretet ja, glaube ich, 8 Gewerkschaften oder so und die wiederum haben insgesamt so um die 6 Millionen Mitglieder, glaube ich. Ne?
Genau.
Also eine ganze Menge Arbeitnehmer in der Welt da draußen. Was sind denn so die Sachen jetzt in der Remote-Situation, in der wir uns ja alle gerade mehr oder weniger befinden, oder viele davon vielleicht, ne, weiß ich nicht. Was sind so Sachen, wo eure Mitglieder sagen, ja, das ist jetzt ganz cool, an dieser Art zu arbeiten, hier so remote zu sein, Homeoffice und so weiter. Und was sind Sachen, die zurzeit eher noch nicht so gut klappen? Wie ist da so der Spiegel? Wie hält sich das die Waage?
Ja, also aus unserer Sicht kann ich vieles zu sagen, wenn es um diese mobile Arbeit geht. Also unsere Mitglieder merken, also wir sind ja 6 Millionen Mitglieder, davon sind 4 Millionen erwerbstätig. Also wir kriegen ganz viel mit, dass im mobilen Arbeiten die soziale Komponente auch mal zu kurz kommt. Und da geht's gerade um Remote Leadership, dass man einfach nicht erkennen kann. Also wenn man jetzt im Team ist und nehmen wir mal, das ist eine klassische Führungskraft, die immer sehr persönlich geführt hat, dann ist das auf einmal eine ganz andere Rolle, in dem er ist, weil er dieses Instrument der persönlichen Führung gar nicht mehr so anwenden kann. Und damit werden auch Beschäftigte, die Probleme haben oder die, denen es nicht so gut geht, seelisch, mental, weil sie einfach nicht unter Menschen sind, weil sie ihre Probleme zu Hause, die sie eigentlich dann im Büro oder egal woanders zu Hause lassen können und sagen können, ja, ich habe da meinen Ort, da meine Begegnungsstätte und da kann ich Arbeit ohne die Probleme von zu Hause durchziehen. Das bleibt halt dann auf der Strecke. Und ich glaube, also was wir wissen, ist, dass ganz viele Beschäftigte da das Problem haben, dass sie einfach nicht in ihrer Begegnungsstätte Arbeit das leisten können, was sie wollen, und dadurch Probleme auftreten. Und Führen von Ferne ist halt gerade in Deutschland, wo wir nicht unbedingt in jedem Unternehmen so digital so gut aufgestellt sind, und auch die Führungsstile nicht so an das digitale Zeitalter angepasst sind, können da ganz schnell Probleme auftauchen.
Ja. Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass die Corona-Situation sich hoffentlich lockern wird und verbessern wird im Laufe des Jahres. Ich glaube, viele haben gerade so den Eindruck, dass die Remote-Sache und ein Anteil Homeoffice wahrscheinlich nie ganz wieder weggehen wird, sondern eher ein Teil dann da bleibt. Was gibt's denn, was in Zukunft Unternehmer und Chefs und Führungskräfte richtig machen dürfen, damit das für alle eine positive Erfahrung ist?
Ja, das bedarf als allererstes natürlich ganz klaren Regelungen, wie mobiles Arbeiten gestaltet sein muss und wann auch mobiles Arbeiten zu Hause endet. Das als allererstes natürlich. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, dass die ArbeitnehmerInnen eigentlich sehr positiv davon begeistert sind, von zu Hause auch ihren Job zu machen, sofern die Kinder im Kindergarten sind, die Kinder in den Schulen sind, glaube ich, dass neben ganz vielen Betriebsvereinbarungen, die entstehen werden, da wo Betriebsräte sind, da werden auch natürlich da werden die Rechte auf mobiles Arbeiten auch durchgesetzt werden. Und ich glaube auch, dass sich die Unternehmen, gerade die traditionellen Unternehmen, nicht mehr davor so versperren können, weil es einfach, weil es einfach jetzt in diesem Jahr so gut geklappt hat insgesamt, dass man das auf jeden Fall fortführen muss. Zumal, nochmal hinzufügen.
Was?
Ja. Also diesen internationalen Druck, den ich auch sehe, ne? Es ist ja durch Heimarbeit oder durch mobiles Arbeiten, es ist ja noch einfacher geworden für internationale Unternehmen, auch Fachkräfte in Deutschland abzuwerben, weil die dann ja auch von zu Hause aus arbeiten. Also da muss die deutsche Wirtschaft eigentlich nachziehen, ne?
Was sind das denn für Regelungen, die ich jetzt aus deiner Sicht treffen muss in meinem Unternehmen? Also klar, ich habe jetzt verstanden, Arbeitszeitregelung wird so ein Punkt sein, irgendwie dann auch sicherzustellen, dass ich halt nicht von morgens 7 bis abends 10 arbeite. Was gibt es noch für Regelungen, die aus deiner Sicht da wichtig sind?
Ja, also gerade wenn es um Homeoffice geht, eine Büroeinrichtung, also der Beschäftigte, ich sitze ja auch gerade am Laptop, so ein bisschen gekrümmt, der Beschäftigte muss natürlich auch zu Hause die Möglichkeit haben, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben, vielleicht auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Also all das muss auf jeden Fall gesettet sein. Und es hat auch nicht jeder irgendwie ein Büro zu Hause, also auch da muss man Regelungen finden, dass das qualitativ auch funktioniert. Und da muss man auch natürlich ehrlich sein. Also beide Seiten müssen da auch einen Konsens finden. Ne? Wenn man irgendwie eine kleine Wohnung hat und dann mit Kindern zu Hause und so. Also Homeoffice muss auch möglich sein, auch aus Sicht des Arbeitgebers, ganz klar. Also die Sache der Arbeitsausstattung, dann natürlich, wie du es gesagt hast gerade oder wie ich das gerade schon angesprochen hatte, die Arbeitszeit an sich. Und auch ganz wichtig ist, in solchen Vereinbarungen sind auch so die Bedürfnisse der Beschäftigten, wann und wie oft wollen sie das machen und wie vereinbart man das zum Beispiel mit Meetings, die man hat, die wöchentlich finden, dass man das, also dass die Beschäftigten, wenn sie im Homeoffice sind, irgendwie nicht ausgeschlossen werden, wenn sie montags im Homeoffice sind, nehmen wir mal an, und dann ein wichtiges Meeting stattfindet und das dann irgendwie nur noch persönlich wieder ist, weil Corona wieder vorbei ist und man quasi ausgeschlossen ist, was natürlich keiner möchte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so diese hybride Variante, wenn wieder alle da sind, dass die schwieriger ist, tatsächlich durchzuführen, weil nicht jeder hat in jedem Raum so ein Konferenztool stehen, die sind ja jetzt auch nicht so die günstigsten, also auch das muss passen, also die Planbarkeit beiderseits übrigens dann auch. Ne? Ja.
Jetzt gibt es ja so ein paar Politiker, die so zwischendurch immer so aktionsweise dann sagen, ja jetzt Recht auf 30% Homeoffice oder oder sowas. Wie ist denn da die Gewerkschaftshaltung dafür? Gibt es ein Recht auf Homeoffice? Gibt es eine Pflicht zum Homeoffice?
Also Stand heute.
Wer entscheidet das denn letztlich?
Ja, also es ist eigentlich eine Aufgabe der Tarifpartner und also der Sozialpartner, die das in der Tarifautonomie entscheiden müssen. Es ist natürlich immer wieder mit dem politischen Vorstoß, das Recht auf Homeoffice zu gewährleisten, zu vollziehen. Das passiert natürlich, weil nicht jedes Unternehmen Betriebsrat hat. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur 60% der Unternehmen, die einen Betriebsrat haben. Die Quote muss deutlich besser werden. Dann können das auch die Tarifpartner oder die Sozialpartner entscheiden und auch pro Unternehmen auch verhandeln. Deswegen entsteht meistens halt diese politische Diskussion generelles Recht auf Homeoffice. Wir als DGB unterstützen dieses Recht natürlich zu sagen, ein gesetzliches Anrecht, was man juristisch durchsetzen könnte, ist gar nicht mal so schlecht. Jedoch muss das ja auch immer, wenn man es realistisch in der Praxis machen möchte, muss man da natürlich einen Konsens finden. Man kann ja kein, also Recht, also ne, wenn man sich dann irgendwie wöchentlich sein Homeoffice einklagen möchte vom Arbeitsgericht, glaube ich, ist das ja auch nicht gut für die Stimmung. So, und von daher muss das ja schon im Einklang sein. Aber generell ist recht, find ich persönlich auch nicht schlecht, weil es kann ja auch so ein Türöffner sein. Also man hat das jetzt schon gesehen, viele Unternehmen, die sich vorher so versperrt haben davor, die sich nicht so sicher waren, die sind ja auch eines Besseren belehrt worden. Und ich glaube, dass das nochmal so als Türöffner wirken kann. Ist ja auch immer mit so einem Gesetz, ist ja auch immer verbunden mit vielen Zustimmungen, die dabei sein müssen. Also es muss machbar sein in den Berufen. Es muss ja schon einiges erfüllt sein. Und von daher ist es jetzt nicht so ein Recht irgendwie, dass jeder, sag mal, der Industriemechaniker ins Homeoffice geht, sondern bei dem ist das beruflich nicht möglich. Der repariert Maschinen, aber für Menschen, die im Büro arbeiten, die irgendwie täglich 1,5 Stunden pendeln und 1 Stunde pendeln zur Arbeit, wenn die ein Recht auf Homeoffice bekommen, fände ich das schon gut und richtig.
Ja. Na, danke.
Du, ich habe da mal einen Gedankenbuhler, den ich gerne teilen würde. Und da schließt sich eine Frage dran an. Das heißt, mir ist gerade beim Zuhören so durch den Kopf gegangen, die Zukunft. Ja, wir haben mit einigen Unternehmern hier gesprochen über das Thema Remote Leadership. Und bei manchen davon kam dann so eine positive Begeisterung dafür, dass der Recruitment-Pool, wo sie Leute einstellen können, jetzt viel größer ist. Und das während früher vielleicht so das Einzugsgebiet die Stadt war, in der die Firma ist. Ja, das ist dann schon irgendwie gewachsen, auch mit Mobilität und so weiter. Und Remote und Heimarbeit kam ein bisschen dazu. Und jetzt tut sich für manche Unternehmer auf einmal so eine Perspektive auf, wow, ich kann die Leute ja eigentlich überall auf dem Planeten einstellen und die arbeiten dann remote. Wenn das zunehmen wird, was heißt denn das für die Zukunft von Arbeit, für die Zukunft von Arbeitsrecht und auch für die Zukunft des Konzepts der Gewerkschaft?
Also das ist natürlich eine ganz große Frage, ne? Also erstmal den Begriff des Arbeitnehmers zu definieren. Wenn ich in Deutschland die meiste Zeit arbeite, dann muss ich auch nach deutschem Arbeitsrecht behandelt werden. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn man dann irgendwie internationale Arbeitgeber hat, wo es dann ja problematisch sein kann, weil die Kultur auch eine ganz andere ist. Und auch die Zeit dann auch eine ganz andere. Ich kenne auch Leute, die irgendwie beschäftigt sind, auf der anderen Seite des Planeten gefühlt und aber von Deutschland aus arbeiten, die haben einen ganz anderen Alltag als jetzt. Also die müssen mit Zeitverschiebung rechnen, die arbeiten teilweise dann völlig verzögert. Ja, das ist halt sehr spannend. Wohin das natürlich nicht enden darf, ist so eine Scheinselbstständigkeit. Und das ist die Gefahr, die ich da sehe, dass man irgendwie dann nur Rechnung schreibt an Firmen, die woanders sitzen und dann scheinselbstständig ist. Das darf nicht sein. Also der Arbeitnehmerbegriff muss auch weiterhin klar definiert sein und muss auch ganz klar, es muss auch arbeitsrechtlich abgesichert sein, wenn man hier in Deutschland arbeitet, nach den deutschen Arbeitsrechtsnormen. Was natürlich für die Gewerkschaften und auch für den Zugang zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeht, ist natürlich, dass man jetzt neue Instrumente braucht. Aber nichtsdestotrotz weiterhin auch über auch dieses persönliche da sein muss. Natürlich jetzt nicht dann so häufig, wie es dann im normalen Alltag war, aber es muss schon die Möglichkeit geben, an Betriebsversammlungen teilzunehmen, halt nicht nur virtuell, sondern auch vor Ort, um einfach auch den Austausch der Belegschaft weiterhin zu gewährleisten. Es ist aber natürlich durch Tools, wie die man hat, dass man halt über Zoom oder so eine Betriebsversammlung durchführen könnte, das ist natürlich auch sehr interessant, aber es muss natürlich auch möglich gemacht werden, gesetzlich. Dazu braucht es auch Reformen im Betriebsverfassungsgesetz unter anderem, um solche Dinge halt umsetzbar zu machen. Ne? Aber das ist eine Frage, damit setzt sich auch die Gewerkschaftswelt auseinander und auch sehr kritisch auseinander und auch sehr offen auseinander. Aber es sind halt manche Themen, wo wir dann sagen, nee, das geht so nicht. Das hat dann meistens was damit zu tun, dass wir da von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Seiten aus sehr, sehr viele viel schlechtere Vereinbarungen dann sehen und dann so eine 40-Stunden-Woche oder so oder eine 3-Stunden-Woche dann voll überschritten wird, weil es gar nicht mehr definiert ist. Und das darf nicht passieren. Mhm. Genau.
Das heißt, es fängt bei mir gerade an, so im Kopf, wenn ich jetzt mal als Unternehmer denke für einen Augenblick, dann habe ich ja die bisherige Standardsituation. Also ich stelle jemanden ein und der oder diejenige ist hier in Deutschland, fällt damit natürlich unter deutsches Recht. Da kann dann ein Teil Heimarbeit, Remote-Arbeit dabei sein oder nicht. Und da gibt es dann schon Regelungen, wie ich das machen kann. Ne? Und das bewegt sich wahrscheinlich gerade auch voran. Dann gibt es dann den Fall, also ich könnte jetzt ja auf die Idee kommen, jemanden in Neuseeland einzustellen, am anderen Ende des Planeten. Ja, das hieße dann womöglich, dass die Person, die in Neuseeland lebt, in Deutschland nach deutschem Arbeitsrecht ein Einstellungsverhältnis hat, ja, in einem ganz anderen Kulturkreis und Rechtskreis selber lebt und auf einmal dann in einem Rechtssystem drin ist, quasi mit einem Fuß um den ganzen Planeten rum, hier in Deutschland. Und dann kommt jetzt noch die dritte Komponente dazu. Das ist dann so der nächste Ausblick, nachdem ich dich fragen möchte, wie du das siehst. Und das ist das Thema, hier so Sachen wie, wie heißen sie, Fiverr und Upwork und so, also so Worksharing-Systeme, ne, wo ich so Kleinaufträge vergeben kann. Auch hier Thema Scheinselbstständigkeit, hast du ja eben schon erwähnt.
Ja.
Wie passt denn das dann ins Bild in Zukunft? Also als Unternehmer denke ich ja jetzt toll, ne? Jetzt gebe ich ein paar Stunden raus hier über Fiverr, stelle jemanden in Neuseeland ein und da ist eh alles ganz anders und ja, okay, einen Teil der Leute habe ich dann noch hier.
Ja, ist natürlich nicht einfach, ne? Ich sag mal, sofern ein Unternehmer gewisse Standards hat und sagt, ich source die Arbeit aus und nutze gewisse Plattformen, wo man die Arbeit vermitteln kann und sagt, aber natürlich zahle ich irgendwie, ne, $25 die Stunde oder so, weil es US-Dollar im Kopf, ne? dann ist das ja, und man gute Arbeitsbedingungen anbietet, sehe ich da eigentlich kein Problem drin. Wo ich das Problem natürlich sehe, ist,
ja,
dass es viele auch ausnutzen werden und dann, um günstig an Arbeitskräfte zu kommen und günstig an Facharbeiter zu kommen und die dann, ja, irgendwo, ich mag den Begriff nicht zu nutzen, aber dann so eine Art Ausbeutung stattfindet, das darf nicht passieren, das muss verhindert werden. Es ist natürlich auch so eine gewisse, ja, Ethik, die da eine Rolle spielt, um diese Problematiken zu entgehen. Also ich weiß, dass Großkonzerne, die haben auf Konzernebene halt Beschlüsse und Betriebsvereinbarungen gefasst, wo sie keinen Menschen unter einem gewissen Menschenrechtsstandard überhaupt einen Arbeitsvertrag anbieten. Ne? Also da geht es um die Textilindustrie, da geht es, also ich weiß, dass ein großer Konzern aus dem Ruhrgebiet auch gewisse Standards hat und dann halt nicht in so eine prekäre Lage geht und dass ja die Arbeitnehmerin woanders auf der Welt dann irgendwie ausbeutet oder so. Also da muss es ganz klar Regelungen geben und ich denke auch, dass man das als, wenn man jetzt von Deutschland aus denkt, dass deutsche Unternehmen das im Blick haben sollten, die Arbeitsrechte
Ja, total. Ich kriege so gerade das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt sich globalisiert.
Ja, das tut es ja schon auch vor Corona, muss man noch sagen. Jetzt hat es wahrscheinlich ein bisschen beschleunigt. Ja. Das nehmen wir ja auch mit diesem Trend. Nichtsdestotrotz, also gerade in so einem Industrieland wie Deutschland, wo viel heimische Produktion ja auch ist, von Gütern, wo die Wertschöpfungsketten eigentlich ja noch so da sind und irgendwie alles in einem Land irgendwie noch so produziert wird, gibt es halt aber auch ganz viel, wo hier produziert und gearbeitet wird. Und da ist es halt sehr wichtig, dass man die Arbeitsplätze auch hier in Deutschland hält. Ne? Also wir haben auch schlechte Beispiele gehabt, wo Nokia oder so nach ins Ausland gegangen ist, ins Europäische, und dann irgendwie es nicht geschafft hat, die Produktion dort weiterzuführen. Ne? Also Arbeit globalisiert wird weltweit immer vernetzter, aber ich glaube, dass das auch in Deutschland stattfinden kann, die Arbeit. Und nicht immer, man denkt ja auch immer, wenn man an internationale Arbeit denkt, an Asien oder so. Ich glaube, das kann auch in Europa oder in Deutschland stattfinden.
Das heißt also, die Produktionsbetriebe, die sind diesmal sicher, ja? Also remote kann ich halt nicht relativ schwer produzieren, ne?
Ja,
vielleicht kann ich so eine Maschine steuern oder so.
Also klar, der
Dienstleistungssektor, das heißt aber für die, der wird auf einmal ein neuer Markt
da, ne? Ja, Also ich glaube, der Dienstleistungssektor wird weiterhin wachsen und wird weiterhin auch da eine Rolle spielen, gerade durch viele Startups, die sich da entwickeln, die ganz viele Vermittlungsangebote auch machen. Ist ja auch ein Ergebnis der Digitalisierung, die wir bis jetzt so durchlebt haben. Aber ich glaube, man darf auch nicht irgendwie alles in Dienstleistungen setzen. Man muss auch eine ausgewogene Mischung haben in der Wirtschaft, wie man schöpft und wie man wirtschaftet, das ist schon sehr wichtig. Klar, aber es nichts ist davor
Bitte? Ja. Also wenn ich jetzt ein Wissensarbeitsplatz habe, ne, so ein Knowledge Worker, ne, also eben nicht Produktion, sondern irgendwie mit dem Kopf arbeite, was ich remote sehr gut machen kann, dann heißt das ja für mich, wenn ich im Standort Deutschland bin, auf einmal, jetzt gibt's neue Konkurrenz aus der ganzen Welt, weil mein Arbeitgeber kann auf einmal Leute einstellen, die sitzen am anderen Ende des Planeten. Brauchen wir da Regularien dann für oder gibt es dann irgendwann einen Wissens-Working-Protektionismus oder was kann da jetzt alles passieren?
Ja, ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so beantworten, wie man das regeln kann überhaupt. Ne? Also das, da muss ja nicht nur, also Deutschland kann ja versuchen, alles zu regeln. Wenn das international nicht von Relevanz ist, dann wird es auch nichts bringen. Ne? Ist halt ein schwieriges Thema, keine Frage. Ich glaube aber, wenn man in Deutschland gute Bildung oder in Europa, ich rede mal eher europäisch, wenn man hier viel in Bildung setzt, viel in ihre Universitäten setzt, dann kann man Leute auch hier halten, obwohl sie remote woanders arbeiten können. Aber ich glaube, wenn die Infrastruktur hier da ist, auch für Wissen, auch für Bildung, dann kann man das auch hier halten. Also man hat es ja jetzt auch mit dem Impfstoff, mit der Impfstoffentwicklung gesehen. Ja. Wir sind so ein guter Forschungsstandort. Da ist man einfach nur gut damit, fährt man gut damit, wenn man das weiterhin fördert und ausbaut und da nicht hinterherhinkt. Und ich glaube, das hat es nochmal gezeigt, dass wir das eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Als Gewerkschafter kann ich immer alles kritisieren, mache ich auch gerne in manchen Feldern und Punkten, aber ich finde, das sind so gute Dinge, die auch mal gut gelaufen sind in Deutschland. Ne? Und ich bin auch froh, dass wir viel kritisieren können. In anderen Ländern kann man das ja gar nicht. Ne? Da sind die Corona-Zahlen dann irgendwie auf null seit Monaten. Ja. Kann man ja auch nicht so glauben. Und von daher ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Ja, stimmt.
Ja, Bruno, vielleicht noch eine Frage jetzt so zum Abschluss. Ich komme noch mal auf dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, die Menschen, die daheim sitzen und auch gern einfach mal rauskommen. So, ich hatte irgendwann so im letzten April mal so den Eindruck, es ist zu Hause ist nicht für jeden ein schöner Ort. Und, also dieses, du hast gesagt, die Gewerkschaften können da helfen, auch das aufzufangen, soziale Interaktion zu bieten. Wie funktioniert denn tatsächlich jetzt dieser Teil der Gewerkschaftsarbeit gerade? Wie macht ihr das?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Natürlich rufen auch viele Mitglieder in uns telefonisch an. Wenn man aktiv in die Betriebspolitik geht, gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Ideen, dass man halt so aktive Mittagspausen macht, irgendwie das vor den Toren macht, dass man da zum Austausch kommt. Natürlich immer unter den Corona-Schutzverordnungsbedingungen und so. Aber das ist sehr unterschiedlich. Ich habe auch schon Gewerkschaften gesehen oder Unternehmen, vor Unternehmen gesehen, die dann irgendwie so diese Großflächenplakate angemietet haben. Ne? So, um auch so ein Signal zu sehen, wir sind da. Ne? Also gerade wenn es um Produktionsunternehmen geht, ne? Das ist sehr, sehr vielfältig, ne? Und wir haben auch jetzt in der Lockdown-Zeit in der ersten und jetzt auch in der zweiten Phase viele Werbesäulen angemietet, um auch zu zeigen, ja, wir sind noch da. Also wir gestalten ganz viel und jetzt ist das eher im Hintergrund, weil wir es nicht so kundgeben können wie sonst immer. Betriebsversammlungen nicht so stattfinden und dann der Zugang natürlich auch erschwert ist, man muss es ganz klar sagen. Also es ist schon ein großer Unterschied, wenn man als Gewerkschaftssekretär in den Betrieb reingeht und da vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt, als über Zoom oder über Postversand oder E-Mail-Versand. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und man nutzt aber auch so Tools wie Clubhouse oder so. Das habe ich auch schon gesehen, Gewerkschaftstalks über Clubhouse. Aber um das Mitglied an sich zu erreichen, um die Beschäftigten im Betrieb zu erreichen, gerade so ein Industriebetrieb, wo ich jetzt auch so heim bin, ne, wo ich auch ja auch her bin, also von meiner Vita heraus, meine Ausbildung mal gemacht habe und eine Mitbestimmung mitgewirkt habe, kann eigentlich nicht so richtig dieses persönliche Gespräch ersetzen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Hintergrundgespräche führt oder wenn ihr auf Meetings seid und dann danach diese 20 Minuten mal eben persönliche Kommunikation oder vorher. Ich meine, das sind ja die wichtigen Dinge eigentlich, die womit man auch viel umsetzen kann oder womit man auch viele Probleme mitnehmen kann, sagen, okay, das sind die Probleme, die werden offiziell gar nicht so hart angesprochen, aber so ein persönliches Gespräch ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo sich auch viele nachsehen, auch diese persönlichen Messages mal mitzugeben. Ne? Das ist übrigens, was ich auch derzeit sehe, diese allgemeine politische Kommunikation, das ist genau das, was fehlt. Man nicht in Vier-Augen-Gesprächen auch mal miteinander sprechen kann. Und das ist einfach, wenn das wiederkommt, sehe ich da auch viel, viel mehr Interaktionsmöglichkeiten.
Cool.
Klasse. Vielen Dank, Bulut. Du, zum Abschluss ein kleines Geschenk von uns. Und zwar wie ein Zauberstab. Und ich schwinge jetzt diesen Zauberstab und mit dem Schwung dieses Zauberstabs kannst du eine Nachricht schicken an alle Führungskräfte, an alle Unternehmer, an alle Chefs und Vorgesetzten und Chefinnen da draußen aus deiner Sicht. Was möchtest du, dass die von dir alle mitnehmen?
Ja, ich möchte unbedingt, dass man, egal für was man sich entscheidet, dass man miteinander geht, die Beschäftigten mitnimmt, die Gewerkschaften mitnimmt, mit ins Boot holt, um auch eine große Repräsentanz zu haben dessen, was man tut und auch eine Annahme zu haben der Beschäftigten, um sie mitzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass man weiterhin sozialpartnerschaftlich zusammen am Tisch über die Zukunft der Arbeitswelt entscheidet, gerade in so wichtigen Zeiten wie heute. Das ist meine Message.
Klasse. Vielen Dank, Bulut. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Ich danke Tschüss. Euch. Danke. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social Media Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Shownotes. Vielen Dank! You're right.